Die uneingeschränkte Schönheit des Langstreckenlaufs oder wie überlebe ich ein Höhentrainingslager mit einem Weltklasseläufer, wenn der gerade krank ist? Oder Prozessoptimierung im Jahre des digitalen Wandels in allen Lebensbereichen, vor allen Dingen im Sport? Klingt kompliziert, aber wir machen es ganz einfach. Hier ist Bestzeit, euer Podcast im Laufbereich von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Herr Philipp, bei meiner Ankündigung hast du durchgängig gelacht. Warum eigentlich? Wie geht's dir?
Ja, ich habe deshalb schmunzeln müssen, weil das tatsächlich den Tatsachen entspricht. Sondre hatte ja durchaus in den letzten zweieinhalb Wochen einige Probleme leider. Der war ein bisschen angenockt oder fast ausgenockt, würde ich mal sagen, durch einen Infekt, der sich doch länger gezogen hat als erwartet. Am Anfang Fieber und das hat einfach gedauert, bis das irgendwie durch war. Das ist halt, ja, das ist halt Höhe, ne? Alle Regenerationsprozesse laufen hier nun mal anders. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für mich, um hier reinzukommen, A, mal wieder in richtig hohe Umfangswochen und B, dann in diesem Geläuf und auch natürlich auf 2000 Meter Höhe, vielleicht gar nicht so schlecht war, mal eineinhalb Wochen zu haben, um sich mal ein bisschen reinzukämpfen. Denn die letzten anderthalb Wochen mit ihm, die waren wie zu erwarten. Und du hast es ja zu Recht gesagt, den kann man auf jeden Fall als Weltklasseläufer bezeichnen. Sehr intensiv, vor allem die Workout-Tage, da sieht man halt einfach wirklich noch einen sehr deutlichen Unterschied, was ja nachvollziehbar ist, zu dem, was er einfach die letzten vier Jahre an, ich sag mal, an Training, an Workload, vor allem in Programmen gewohnt ist. Das ist halt einfach beeindruckend. Das kommt natürlich auch nicht über Nacht, das ist auch ganz klar. Ich sag mal, bei den normalen Dauerläufen, da ist jetzt der Unterschied nicht sehr groß, im Gegenteil. Also da nehmen wir uns nicht viel. Aber wenn es halt dann dran geht, irgendwie 20 Kilometer Tempoläufe zu machen, wir hatten so eine Einheit letzte Woche, die haben wir zwar beide nicht zu 100% umsetzen können, aber ich sag zumindest mal so viel, ganz so viel hat zu den 20 Kilometern nicht gefehlt. Dann muss man halt sagen, dass beim einen oder anderen, vor allem vielleicht längeren Tempolaufintervall, mir doch noch eine Runde weniger ganz gut tut.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja ein Anreiz, logischerweise, wenn man mit stärkeren Läufern läuft. Das kennt ja jeder, der schon mal in der Laufgruppe mitgelaufen ist oder aber auch sich in einem Wettkampf dann halt orientiert und denkt, ah, vielleicht bleibe ich da doch irgendwie dran. Aber es ist ja immer dieses zweischneidige Schwert, ja. Die Versuchung, zu lange, zu hart dann mitzugehen und dann zu überziehen, das kannst du in einem Wettkampf ja vielleicht mal machen. Das bezahlst du wahrscheinlich dann auch irgendwo in der zweiten Streckenhälfte, wenn es denn länger geht. Aber im Training ist das natürlich so eine Sache, ja. Das ist ja dieser schwierige Balanceakt zwischen das nächste Level erreichen und sich zerstören, ja. Also da muss man ja sehr gut aufpassen, wenn man mit einem stärkeren Läufer oder permanent stärkeren Läufern zusammen trainiert. Das ist ja auch so der Übergang, ja, wenn man eine nächste Leistungsstufe erreicht oder eben wenn man in eine andere Lauf-Community reinkommt, wo plötzlich alle schneller laufen. Ja, also ich könnte mir zum Beispiel auch hin und wieder mal gut vorstellen, so Cologne Running Squad oder so, aber die sind alle 20 Jahre jünger als ich und rennen wie die Bestussten. Und dann denke ich, ja, nee,
es ist definitiv ein eine Gratwanderung, wo man natürlich schon vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, das ist jetzt ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Um besser zu werden, muss man natürlich irgendwo die eigene Komfortzone verlassen und im besten Falle auch Dinge tun, die man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt hier bei mir in der Zusammenarbeit mit Renato in vielerlei Hinsicht der Fall. Jetzt gar nicht so, dass diese Zwischentage wahnsinnig aufregend sind. Da geht es oft wirklich einfach darum, sag ich mal, den Körper natürlich irgendwie zu bewegen, aber da geht es gar nicht so um die Intensitäten. Es geht eher darum, diese Haupttrainingstage, das ist für mich einfach nochmal eine komplett neue Form der Belastungszuweisung, wo ich ganz ehrlich auch echt jedes Mal kämpfen muss. Also das ist für mich jedes Mal eine Herausforderung, aber auch natürlich, das macht auch aktuell wirklich viel Reiz aus. Also es ist einfach spannend zu gucken, gerade mit Zusammenstellungen von Einheiten, die du noch nie gemacht hast, wie weit kommst du da? Und das Gute ist ja zumindest hier, wie gesagt, Renato wohnt nicht so weit weg von Sestriere, der ist an den Haupttagen, also wir machen in der Regel, so haben wir es eigentlich die letzten Wochen hier immer praktiziert, quasi jeden dritten Tag ist eine intensive Einheit. Die kann von einem langen Tempo-Dauerlauf über Intervalle, über im Gelände irgendwas, kann eigentlich alles sein. Und er ist an den Tagen immer dabei und er greift natürlich dann auch ein, wenn er sieht, du bist jetzt dabei, da dich komplett irgendwie zu zerstören. Nicht zu früh, da musst du dann schon auf dem Zahnfleisch daherkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da komplett ins Messer laufen lässt, sondern Er versucht da natürlich, glaube ich, so eine gewisse Harmonie zwischen uns herzustellen. Und das ist natürlich ganz klar, dass er zwischen unseren Leistungsprofilen noch ein großer Unterschied da ist, dass er dann schaut, okay, das Tempo ist jetzt grundsätzlich nicht so unterschiedlich. Also klar, sein Marathontempo ist natürlich schneller als meins, aber wenn wir jetzt mal so von 95-105% Marathontempo sprechen, dann überlappen sich natürlich verschiedene Bereiche bei uns. Das, was bei mir dann vielleicht eher Halbmarathontempo ist, ist bei ihm vielleicht ein bisschen schneller als ein Marathontempo. Und da kann man schon auf jeden Fall viel zusammen machen. Und das hat jetzt die letzten Tage auch ganz gut funktioniert. Ich habe tatsächlich jetzt erst am, lass mich kurz überlegen, wir hatten gestern eine sehr, sehr intensive lange Einheit. Am Vortag, das heißt, es muss Dienstag gewesen sein, habe ich mir mal den ersten Nachmittag hier freigegeben. Seit ich jetzt hier im Trainingslager bin, das seit 3 Wochen, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich jeden Tag gedoppelt habe und im Mittel eben diese 200 Kilometer im Schnitt gemacht habe. Und da war der erste Tag, wo ich das Gefühl hatte, gerade nach dieser sehr, sehr langen Intervalleinheit am Sonntag, da haben wir von 3000ern runter dann bis 500er verschiedenste Sachen gemacht. Das war wirklich tough. Da habe ich auch, bin ich auf jeden Fall all in gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass an den 2 Zwischentagen, ich habe mich regeneriert, aber ich habe auch gemerkt, die Beine sind schwer. Da habe ich mich dann entschlossen, am Dienstag zu sagen, gut, die 10 Kilometer am Nachmittag, ich glaube, die machen mich jetzt nicht so besser, aber vielleicht ist mein freier Nachmittag nicht so verkehrt in Anbetracht der Tatsache, was mich am nächsten Tag erwartet. Denn da sind wir das erste Mal jetzt hier aus der Höhe runtergefahren und in die Nähe von Renatos Wohnort praktisch, damit wir eine Einheit auf, nicht ganz Meereshöhe, aber ungefähr, ich glaube, 500 Meter Höhe, also normal eben absolvieren konnten. Und das war ein 30 Kilometer Tempo Dauerlauf, der relativ nah am Marathontempo sein sollte. Ich sage mal noch nicht so viel dazu, weil wir hatten die letzten Tage ja auch jemanden dabei, der uns foto- und filmerisch begleitet hat für die Trainingsplattform Sweat Elite. Und ich denke, dass da die nächsten Tage und Wochen da bestimmt noch mehr Content dazu veröffentlicht wird. Der 30er war auf jeden Fall intensiv und sag mal so, es war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, am Dienstag zu sagen vorher, ja, vielleicht ist es ganz gut, den 10er mal wegzulassen. Erster Kilometer nach dem Warm-up ist direkt mal mit 3 Minuten losgegangen. Das war zwar nicht so, wie es Renato gesagt hat, aber so ist es halt, wenn du mit Sondre trainierst. Ich dachte mir so, Moment, also ich dachte, wir sollten langsam anfangen, aber ja, dann ist halt einfach friss oder stirb.
Ja, vor allen Dingen, wenn man ja in deinen Fotos auch den Renato Canova, so heißt er ja, komplett sieht, macht schon ja einen leicht kauzigen Eindruck, wenn er mit seiner sehr tief runtergezogenen Kappe da steht, die Uhren in der Hand. Ja, da denkt man auch, okay, ja, dem liefere ich jetzt meine sportliche Karriere und mich natürlich aus. Aber ich höre da ja schon raus, dass er ja auch wirklich sieht, wenn Leute auf dem Zahnfleisch daherkommen und wenn man sagen muss, okay, jetzt geht's über die Kante drüber. Ich habe da auch mal ein sehr interessantes Gespräch mit Wolfgang Heinig, der ja sehr lange die Läufer in Deutschland als Chef geleitet hat und ja immer noch der Trainer von Gesa Krause ist, gehabt, der mit Tomio Tesfaye ja jemanden in seiner Trainingsgruppe drin hatte, der oft auch ein bisschen unberechenbar gelaufen ist. Ja, der ist dann halt, sollte dann 15 Kilometer entspannt laufen und ist dann voll Stoff gelaufen und kam dann wieder. Ja, oder kam halt mal zu spät oder ist halt irgendwas anderes gelaufen. Also jedenfalls, sagen wir mal, eher eine lockere Auslegung des Trainingsplanes. Ja, aber der hat halt auch gesagt, ja, vielleicht fehlt uns Deutschen manchmal, er hat das so gesagt, so eine afrikanische Lässigkeit. Ja, also, dass man eben nicht preußisch seinen Trainingsplan abarbeitet, sondern dass man eben auch, wenn es hart ist, dann ist es auch mal hart. Ja, aber dass man auch selber erkennt, nee, das ist jetzt zu viel. Ja, und dass man dann irgendwie mal eine Einheit weglässt oder einfach mal langsamer läuft oder in der Einheit auch sagt, okay, da stehen halt 10x1000 drauf. Ja, und ich kann die jetzt halt nicht in dieser vorgegebenen Geschichte laufen. Dann laufe ich halt vielleicht 6x1000 und 4x500. Ja, damit ich halt sowas Ähnliches hinkriege und eine größere Gelassenheit in meinen Trainingsablauf reinkriege. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass bei vielen Leuten, die so sagen, ja, ich habe einen astreinen Trainingsplan online gefunden, ja, Klammer auf, der kann ja nie persönlich zugeschnitten sein, sondern das ist immer nur eine grobe Blaupause über irgendwas drüber, Klammer zu, die dann das aber auch exaktest abarbeiten und dann so tot sind, wenn sie halt irgendwo laufen sollen, ja, oder dann eben mit Verletzungen daherkommen, dass man denen halt wünscht, so eine Gelassenheit mitzubringen, die man leider in Deutschland nicht so häufig antrifft, sondern eher dieses Pflichterfüllen antrifft. Ja.
Ja, in der Tat hat er kürzlich erst, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge noch nicht erzählt, hat er kürzlich im Zusammenhang auch mit den Filmleuten, die hier waren, eine Story erzählt über die Mentalität der Afrikaner und der Europäer. Habe ich das letztes Mal erzählt? Ich glaube nicht, ne? Nee,
ich glaube nicht.
Das ist nämlich schon ganz spannend. Er meinte, und das ist, da ist, ich bin da in mich gegangen und es ist tatsächlich was dran. Also er sagt, wenn er jetzt einen Europäer hat, den er trainiert, und einen Kenianer, und er gibt ihn jetzt zur Aufgabe zu sagen, lauf 20 Kilometer in einem Dreierschnitt, also 20 Kilometer in der Stunde. Und er weiß, dass beide es nicht schaffen können, ist die Herangehensweise trotzdem eine komplett andere. Der Afrikaner läuft in 3 Minuten Tempo los und denkt sich, okay, alles klar, ich guck mal, wie weit ich komme. Der Europäer denkt, er muss die 20 Kilometer schaffen und läuft im Zweifelsfall im Vorfeld dann schon von vornherein langsamer los, weil er denkt, ah nee, das kann ich nicht schaffen. Und das ist der Hauptunterschied, wo er gesagt hat, warum natürlich auch vielleicht viele Afrikaner eher mal bereit sind, in neue Leistungsbereiche vorzustoßen, weil man halt ganz bewusst von Anfang an diesen Grenzen nicht am Kopf hat, sondern weil man einfach sagt, okay, der Coach sagt hier 3-Minuten-Tempo, ich lauf los. Natürlich schafft er vielleicht nur 15 Kilometer beim ersten Mal, aber vielleicht schafft er beim zweiten Mal 16 und beim dritten Mal 17 und irgendwann schafft er die 20. Aber wenn du natürlich von vornherein immer nur bei 3:10 anfängst, wird es natürlich schwer, sich aus diesem Bereich grundsätzlich mal rauszubewegen. Und deswegen sagt er halt, ist das Arbeit mit Afrikanern, was den mentalen Aspekt angelangt, oft einfacher, weil aus seiner Erfahrung mit Europäern es schon so ist, dass viel mehr Grenzen von vornherein im Kopf, also selbstgesetzte Grenzen im Kopf existieren und das natürlich auch die Herangehensweise im Training beeinträchtigt. Und ich gebe ganz ehrlich zu, der Wechsel sozusagen von dem, was ich jetzt 12 Jahre kannte, zu für mich ja wirklich, also das ist wirklich neues Training, nicht, dass das die Stilmittel neu sind, das ist natürlich im Laufen ist alles bekannt, aber die Zusammensetzung gewisser Trainingseinheiten oder Abfolgen, das klingt von dem, was ich kenne bisher, natürlich klingt da auch manches verrückt, wo ich denke, es ist unmöglich, also keine Ahnung, kann ich glaube ich nicht schaffen, aber ich habe jetzt in den letzten halben Jahr zumindest die Zeit genutzt zu sagen, wenn ich eine Einheit bekomme, die für mich komplett verrückt klingt, ich fange einfach an. Ich fange so an, wie es draufsteht, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Tatsächlich ist es oft so, dass ich nicht die komplette Einheit schaffe. Und da muss man sich davon lösen, zu sagen, dieses, wie du schon sagtest, preußische Verwalten, oh je, ich habe meine Einheit nicht geschafft, jetzt ist das Ganze, bin ich zufrieden oder so. Der Umkehrschluss ist der Fall. Wenn man von so einem Programm wie letzten Sonntag von 20 Kilometern in verschiedenen Tempobereichen und verschiedenen Zusammensetzungen dann am Ende 17,8 schafft, dann ist das eine Menge mehr von dem, was ich früher überhaupt dachte, in der Lage zu sein. Ne? Und das ist halt so, was momentan für mich auch einen großen Teil des Spaßes am Training ausmacht, dass man halt feststellt, immer wieder aufs Neue, da ist offensichtlich mehr da, als ich zuletzt irgendwann dachte, was da ist. Und also in mir an Ressource sozusagen da ist. Und das macht es natürlich spannend zu gucken, wo man da vielleicht in einem Jahr mal hinkommen kann.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass in der Psychologie halt unterschieden wird zwischen unterschiedlichen Typen. Weil wir wollen das jetzt gar nicht so, der Afrikaner ist so und der Mitteleuropäer ist so. Ja, sondern da wird halt oft unterschieden zwischen Misserfolg meiden. Ja, das ist ja der eine Typus, den du angesprochen hast, und Erfolg suchen. Ja, das sind halt die Grundparameter. Grundsätzlich sind Leistungssportler eher in der Abteilung Erfolg suchen zu finden. Aber es gibt halt eben auch sehr viele, die dieses Talent mitbringen, die vielleicht eine gewisse Leistungsfähigkeit erreicht haben und dann Misserfolg meiden als Grundprinzip praktizieren, halt auch in dem, was sie tun. Und dann wird es schwierig, halt da entsprechend weiterzukommen. Dazu kommt natürlich dann, dass wir als Deutsche ja oft sehr rational verstanden werden und solche Momente finden wir ja auch häufig. Wir durchdenken dann vieles oder hinterfragen vieles und haben dann gleich schon Zweifel. Ist das richtig? Kann das funktionieren und so weiter? Das ist schon der erste Punkt, damit ein Trainingsprogramm nicht funktionieren kann. Ja, wenn man sich bei jeder Laufeinheit und bei jedem, was man macht, fragt, ist das jetzt richtig? Wird das wohl hinhauen? Ist das nicht zu viel? Ist das nicht zu wenig? Ja, wenn ich an allem so rumzweifle, ja, Dan Lorang sagt immer zu seinen Athleten, believe in the process. Ja, also glaube einfach an den Prozess. Jetzt habe ich das gesagt, Prozessoptimierung ist ja nicht nur, den Prozess in sich zu gestalten, sondern auch daran zu glauben, dass das, was man da jetzt macht, erstmal eine komplexe Herangehensweise ist an zum Beispiel Lauftraining, an sportliches Training, aber das lässt sich ja auf sehr viele Lebensbereiche übertragen, dass man sagt, okay, dem habe ich mich jetzt mal verschrieben und das mache ich jetzt mal, ohne im Einzelnen, jeden einzelnen Baustein komplett und exakt so gestalten und ausführen zu müssen, sondern den Gesamtprozess zu sehen und zu sagen, okay, ja, das kann mich jetzt auf eine andere Ebene bringen. Ja, und das ist ja dann das Spannende. Ja, wo kann ich denn eigentlich hin? Weil klar, sportliche Verbesserung ist, seinen Körper herausfordern und daraus eine nächste Stufe erreichen können. Ja, also eine ganz spannende Angelegenheit, die ja uns alle bewegt und verfolgt. Und das ist schon schön, wenn man dann eine andere Stufe erreicht hat und dann selbst auf sich stolz sein kann und dann wieder die nächste Stufe erreichen will. Ja, aber Erfolg suchen ist dann der Zauberspruch, den man dann da wirklich auch beherzigen und leben muss.
Absolut. Ich sehe das auch unter einem ganz realistischen Gesichtspunkt, glaube ich. Also ich denke, wenn dein Körper 12 Jahre an bestimmte Reize oder Reizsetzungen gewöhnt ist, dann sehe ich das, was wir gerade machen, auch eher als, wenn man so will, als Investment in die Zukunft. Ich erwarte auch ehrlich gesagt momentan gar nicht, dass jetzt sofort irgendwas leistungsmäßig explodiert oder übermorgen schon alle Bestzeiten fallen. Also ich meine, das ist ja dann doch ein Prozess, glaube ich, und vor allem ein Gewöhnungsprozess, der vielleicht auch Zeit brauchen kann. Vielleicht ist es auch erst im nächsten Frühjahr soweit oder im nächsten Herbst. Aber ich glaube, ich hatte einfach das Gefühl, zuletzt im letzten Jahr spätestens da, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil offensichtlich nach 2-3 Jahren nicht viel mehr Leistungsoutput kam. Und ich glaube, wenn das soweit ist und da gibt es 2 Alternativen, entweder zu sagen, okay, es ist Zeit, die Laufschuhe in den Nagel zu hängen oder zu sagen, man versucht mal wieder ein neues Trainingssystem. Und da muss man ja auch sagen, gerade, wir haben ihn schon oft angesprochen mit Sondre Moin, da ist ja jemand da, wo man sieht, dass dieses System über einen Zeitraum von 2, 3, 4 Jahren auf jeden Fall extrem erfolgreich funktioniert hat. Und da gibt es eben dann auch nicht den Punkt, wo man sagen kann, naja gut, das waren jetzt in Anführungszeichen nur mit Afrikanern, weil die sind eh schon, ach was weiß ich, was sind die üblichen Argumente, genetisch bevorteilt und keine Ahnung, leben in der Höhe, sondern man hat ja auch einfach mal ein praktisches Beispiel und das hast du vorher auch schon angesprochen, was natürlich auf jeden Fall auch motivierend ist, wenn man das im tagtäglichen Trainingsprozess sieht, was man sich da über diese Jahre erarbeiten kann an Trainingsverträglichkeit, aber natürlich in dem Fall bei Sondre auch letzten Endes an, was daraus sich für Leistungen generieren lassen. Und das ist für mich, glaube ich, jetzt aktuell wirklich so ein sehr guter Weg und habe ja wirklich sehr viel Spaß am Training aktuell.
Ja, ich schaue auch bei Top-Leuten sehr gerne mal beim Training zu. Leider ist das nicht so oft möglich, weil viele das dann ja auch nicht zulassen, dass dann Journalisten da irgendwo auftauchen. Mhm. Aber so vor großen Meisterschaften oder Olympischen Spielen, dann gibt es ja so Trainingszentren oder so Sommerbasiscamps, wo die dann in Trainingsgruppen zusammen irgendwo trainieren. Dann hat man schon mal hin und wieder die Gelegenheit. Und ich habe vor etlichen Jahren dann mal so Abschlusstraining von Said Awita mit seiner Trainingsgruppe verfolgen dürfen. Die sind halt auch sehr interessante Sachen gelaufen oder der ist sehr interessante Sachen gelaufen. Das ging halt so ähnlich wie bei Eliud Kipchoge bei seinem Laborversuch unter 2 Stunden zu laufen in Monza. Ja, da konnte immer einer aus der Trainingsgruppe eine Runde mitlaufen und dann durfte der nächste ran. Ja, und der ist halt 400 in Trabpause gelaufen. Ja, und ist die gebrettert, dass es keinen Morgen gab. Ja, und man hat das Gefühl gehabt, endlos. Ja, ich so immer, wie noch eine. Und noch eine und noch eine. Ja, und dann kamen die anderen immer wieder so der Reihe nach dazu, weil zwischendurch brauchten die dann immer 2 Runden Pause. Das ist dann schon spannend, ja, wie man sieht, dass so Leute dann halt auch wirklich die Barrieren ein bisschen verschieben. Und es ist natürlich auch spannend, dass du hast gesagt, ja, im Laufen ist im Prinzip alles bekannt. Ja, die Grundprinzipien schon. Aber sowas wie den Special Block, der ja bei den Norwegern eben auch in dieser doppelten Intensitätsbelastung aufgenommen worden ist, das ist ja relativ vergleichbar. Das sind schon auch ja Versuche auf wissenschaftlicher Basis, weil das ist inzwischen sehr gut erforscht, eine Grenze wieder zu verschieben, ja, oder zu schauen, was ist denn das effektivste Intervalltraining, ja, und da ist jetzt im Laufbereich 4 Minuten Intervalle sind da so als die Benchmark erarbeitet worden, dass die effektivste Belastungsgröße zumindest bei Intervallen ist, wenn es jetzt um eine Ausdauerleistungsfähigkeit geht. Also da spielt ja das eine, nämlich einen neuen Mix zu machen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu vervollständigen und gleichzeitig die Grundprinzipien nicht zu vernachlässigen, ja, spielt ja eine große Rolle. Ne? Aber ich wollte sagen, du hast zwar gesagt 12 Jahre, aber du hast natürlich noch das ein oder andere im alternativen Training, wo du noch was machen könntest.
Das sowieso, natürlich. Da haben wir bei Laura schon gehört, Laura Hottenrott, dass da ja keine Grenzen gesetzt werden können, was das anbelangt. Ich könnte natürlich auch noch tatsächlich jede Einheit noch ein bisschen, oder vielleicht eine regenerative Einheit tatsächlich mal ersetzen. Aber, also ich will jetzt hier das Alternativtraining natürlich in keinster Weise schlecht reden. Ich muss aber sagen, in der Hinsicht ist Renato natürlich mit seinen 75 Jahren, man kann es sich vorstellen, eher oldschool unterwegs. Ich glaube nicht, dass er sagen würde, wenn ich mich schlecht fühle und vorschlage, ich würde meine Einheit durch eine Stunde Fahrrad oder 2 Stunden Fahrrad ersetzen, dass er sagen würde, das mach mal besser auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er tatsächlich in meinem konkreten Fall, natürlich, weil er auch viel mit Afrikanern zusammenarbeitet, wo tatsächlich ja Alternativtraining, ich sage jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, nicht stattfindet. Ich glaube, weder bei Eliud Kipchoge noch bei Kenenisa Bekele wird wahnsinnig viel Alternativtraining im Trainingsplan zu finden sein. Ist er natürlich schon ein Fan von Laufen, natürlich. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich schließe das nicht aus. Ich denke, bei mir wird es auch mal wieder eine Offseason geben. Natürlich jetzt, wenn alles gut läuft, nach Valencia, nach dem Valencia-Marathon am 6.12. ist es vielleicht nicht das beste Wetter, um Radfahren zu gehen. Aber das habe ich sonst immer nach den Frühjahrsmarathons tatsächlich schon genossen, dass man da dann doch auch so ein bisschen die Rennradsaison vielleicht eröffnen kann und einfach mal was anderes machen.
Also erstens gibt es natürlich kein schlechtes Wetter für Rennradfahren, ne, sondern nur mittelmäßige Kleidung, das ist immer das Erste. Ja.
Ich habe schon mal keine Überschuhe, glaube ich. Das da würde mir schon mal fehlen, ja, für die Klickis.
Das kann natürlich tatsächlich ein bisschen unangenehm werden, weil kalte Füße ist kein guter Ratgeber. Das ist so ähnlich wie eiskalte Hände. Das ist auch kein guter Ratgeber, weder beim Radfahren und beim Laufen ja auch nicht. Also von daher muss man da schon ein bisschen equipped sein. Aber das sind, sagen wir mal, erstens gibt es die, glaube ich, bei deinem Sponsor im Angebot. Zweitens, vernünftige Überschuhe gibt es sicher bei Discountern im Herbst wieder für 18,70 Euro. Das könnte noch ganz knapp in deinem Etat für dieses Jahr drin sein, aber ganz knapp nur. Ja. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mit großem Interesse die letzten Instagram-Stories von Gesa Krause ja weiter verfolgt, weil wir haben die ja immer mal wieder thematisiert. Und es ist halt schon spannend, das jetzt zu verfolgen, nachdem sie ja sich die Auszeit genommen hat, gesagt hat, okay, ich muss jetzt mal raus, was anderes angucken, Urlaub gemacht hat, Seele baumeln lassen und so weiter. Jetzt hat sie ja wieder angefangen mit Training und das ist schon spannend, weil ein Großteil findet tatsächlich auf dem Rad statt, respektive auf dem Hometrainer und sehr viel Stabi- und Athletiktraining, also sicher Hälfte, Hälfte zum Laufen im Moment noch. Das ist schon ein spannender Ansatz, dass sie doch jetzt wieder wirklich von ganz unten das aufbaut über Allgemeintraining, über dann eben sich auf dem Fahrrad, dann ja auch gar nicht so lange, aber okay belasten und ein bisschen, aber wirklich noch im sehr sparsamen Bereich laufen. Also eine spannende Herangehensweise, um wieder reinzukommen nach einer Saisonpause. Das ist ja sowieso jetzt für alle, die laufen und die Wettkämpfe bestreiten, die Frage, wann mache ich jetzt eigentlich eine Pause? Wann mache ich jetzt eigentlich mal eine Saisonpause? Weil viele haben den Sommer ja schon irgendwie so als, ich weiß gar nicht so genau, oder als so halbe Saisonpause verstanden und überlegen jetzt, ob sie überhaupt noch eine Herbstpause machen, was ja so klassisch ist eigentlich, nach den Marathons eine Pause zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mal 3 oder 4 Wochen im Oktober oder November nichts. Da ist es ja auch im Zweifel bei uns nicht ganz so schön draußen. Oder zu sagen, ja, ich gehe jetzt halt noch ein bisschen weiter. Du hast ja jetzt logischerweise dann im Dezember noch dein Ziel. Und dann würde ja passen, dass du zum Weihnachts- und Neujahrswechsel dann eine entsprechende Pause machst. Aber das ist sicher für viele nicht einfach, die vielleicht weniger gemacht haben in der Hardcore-Corona-Zeit, jetzt zu sagen, ja, jetzt mache ich schon wieder nichts. Das kann ja auch nicht sein. Das ist nicht einfach.
Ja, ich glaube, dass ganz, ganz speziell dieses Jahr viele Sportler vor diese Herausforderung stellt, weil hier jetzt alles verschwimmt, was sonst ja irgendwie gesetzt war, ne? Wo du sagst, okay, das ist jetzt eine vielleicht klassische Straßenlaufsaison, das ist jetzt eine Bahnsaison, Sommersaison, die klar, die ging sonst auch im September, aber jetzt hat man das Gefühl gehabt, im September ging es erst richtig los, auch mit vielen Diamond League Events und Der Straßenlauf geht jetzt, gibt es ein paar Sachen natürlich mit London, dann vielleicht relativ spät eben Valencia. Und dann ist ja irgendwie doch im Hinterkopf nächstes Jahr Olympische Spiele. Da ist ja dann auch die Frage, wann Pause, wann wieder Aufbau. Und bezogen auf Gesa, glaube ich, ist sie natürlich jetzt, also ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war, wirklich sich diese Auszeit zu nehmen. Ich glaube, dass es jetzt auch eine gute Entscheidung ist, jetzt im Wiedereinstieg nichts zu überstürzen und das natürlich da eben mit alternativen Trainingseinheiten zu mischen einfach, weil man hat jetzt ja keinen Stress erstmal aus ihrer Sicht, sage ich jetzt mal, deren Fokus sicherlich die Bahnsaison im nächsten Jahr sein wird, da irgendwie schnell wieder in irgendeine Form zu kommen. Ich muss im Rückblick auch sagen, weil das heute auch tatsächlich kurz Gesprächsthema war bei dem Tagesspiegel-Interview, was ich hatte, dass da ging es natürlich darum, Lockdown und hat man dann trainiert, hat man nicht trainiert und ja, bei mir war sicherlich der primäre Grund, da irgendwie Training ein bisschen hinten anzustellen, die, sagen wir mal, suboptimale Motivationslage, unmittelbar nachdem alles abgesagt war, alle Rennen, Olympische Spiele, da habe ich wirklich 4-6 Wochen mal sehr wenig trainiert und bin maximal nach Lust und Laune laufen gegangen, ohne Trainingsplan. Ich glaube jetzt, sagen wir mal im September, wo ich jetzt wieder, sagen wir mal, Juli, August vernünftig trainiert habe, das war im Hinblick jetzt auf meine, in Anführungszeichen, Late-Season mit dem Ziel Valencia-Marathon unterm Strich eine gute Entscheidung, weil ich glaube, wenn du da jetzt irgendwie voll durchgepowert hättest, du hättest wenig Wettkampfoptionen für mich als Straßenläufer auf jeden Fall im Sommer gehabt und vielleicht wären dann jetzt schon langsam irgendwann ein bisschen die Körner ausgegangen. Also ich glaube, dass für mich mental, aber auch für den Körper nach dem sehr intensiven Training in Kenia, das gar nicht mal so schlecht war, da jetzt vielleicht einfach mal einen Fuß vom Gas zu nehmen, auf gut Deutsch. Und umso motivierter und vor allem aktuell ja auch zum Glück gesund, da sich jetzt voll ins Training stürzen zu können. Und ja, natürlich wird bei mir, wenn hoffentlich Valencia dann auch einigermaßen gut laufen wird, dann die nächsten 3 Wochen so bis zum Jahreswechsel logischerweise auch erstmal Regeneration im Vordergrund stehen. Und dann muss man schauen, auch ausgehend vom Ergebnis, wie es dann weitergeht. Muss man nochmal einen Marathon angehen im Frühjahr oder nicht? Oder sagt man, das Ergebnis war so gut, dass man vielleicht eher darauf setzt, einen Fokus auf Unterdistanzen zu setzen, in dem Fall bei mir Halbmarathons. Das bleibt dann erstmal abzuwarten, aber ich glaube, dass dann auf jeden Fall auch mal 3 Wochen nötig sein werden, um die Akkus aufzuladen.
Ja, wir wollen ja später noch einen kurzen Blick auf Steuerung über den Puls werfen. Das war ja eine Anregung, die wir aus einer Hörermail noch bekommen haben. Aber wir wollten noch einen Blick auf ein paar aktuelle Lauf-leichtathletische Ereignisse werfen. Ich durfte ja am Wochenende in Berlin beim ISTAF sein. Ist übrigens gar nicht mal so schlecht, wenn ein paar Zuschauer in so einem Stadion drin sind, ja, im Vergleich zu den deutschen,
das kann ich mir gut vorstellen,
zu den deutschen Meisterschaften. Das ist doch einfach eine etwas andere Atmosphäre. Da waren ja nicht so viele, 6.500 waren zugelassen. Aber das hat halt so eine Geräuschgrundbasis, ja, und natürlich auch eine Reaktion, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert. Also das hat schon wieder richtig Spaß gemacht, das muss man schon sagen. Ist wirklich jammerschade, dass die Europameisterschaften abgesagt worden sind, weil die Probleme mit Olympischen Spielen, die haben wir ja schon auch hier ein paar Mal beleuchtet, wobei ja im Moment die Durchhalteparolen aus Japan und vom IOC so krass sind, dass sie sagen, wir wollen es unbedingt stattfinden lassen im nächsten Jahr. Also ich habe das Gefühl, dass sie da an sehr verwegenen Plänen im Hintergrund arbeiten. Und sowohl was die Teilnehmerzahl, aber auch was die Zuschauerzugänge wirklich ganz abenteuerliche Wege nehmen könnten. Ja, bin mal gespannt, was da tatsächlich am Ende bei rauskommt. Ist natürlich auch eine immense ökonomische und finanzielle Geschichte, die da im Hintergrund steht. Naja, und dann war ja am Wochenende, logischerweise, habe ich das mit so einem halben Auge verfolgt, weil am Sonntagmorgen ja in Frankfurt dann das Who is Who der deutschen Laufszene minus Philipp Flieger in Frankfurt den Halbmarathon bestritten hat, der ja plötzlich dann zum Qualifikationslauf für die Halbmarathon-WM in Gdynia in Polen postuliert wurde, war ja uns allen irgendwie neu und überraschend, dass dieser Lauf jetzt plötzlich der Qualifikationslauf sein sollte, weil eigentlich sollte das ja an dem gedachten Berlin-Marathon-Wochenende der 10.000-Meter-Lauf sein. Aber so, Philipp, kommt man immer wieder zu neuen Höhepunkten, was die Qualifikationskriterien und den Deutschen Leichtathletikverband angeht. Und das ist ja dein Lieblingsthema oder eines deiner Lieblingsthemen.
Also der DLV ist immer mein absolutes, absolutes Lieblingsthema. Da gehen ganz liebe Grüße raus nach Darmstadt natürlich.
Ich höre ganz leicht Ironie, aber ganz leicht nur.
Ja, wer mich schon länger kennt von unseren Zuhörern oder wer vielleicht auch mein Buch gelesen hat, weiß, dass wir da schon eine gewisse Vorgeschichte haben, was natürlich nicht heißt, dass ich immer nur daran interessiert bin, Gräben weiter aufzureißen. Ich werde ja auch langsam älter und weise und versuche dann natürlich auch gerne mal wieder den Kommunikationsfaden hier und da aufzunehmen. Insofern war ich schon ein bisschen überrascht, nachdem ich doch sehr, sehr frühzeitig mein Interesse bekundet habe an diesem neuen Termin. Also die Halbmarathon-Weltmeisterschaften hätten ja eigentlich auch im März stattfinden sollen. Das war ja dann aufgrund von Corona nicht möglich. Deswegen wurden sie auf den 17.10. geschoben. Und da ja das wiederum die Wettkampfauswahl generell jetzt aktuell nicht so hoch ist, aber natürlich auch, dass es auf jeden Fall ein attraktiver Wettkampf ist, habe ich daraufhin mein Interesse daran wieder bekundet. Im Frühjahr hätte es tatsächlich in meine Vorbereitung auf den Hamburg-Marathon nicht gepasst, weil es waren nur 3 Wochen vorher und da war Renato nicht so happy, weil er da andere Trainingsblöcke vorgesehen hatte. Insofern habe ich meinen Startplatz aus dem Frühjahr abgegeben, wie so viele andere auch. Es wurden damals nur Simon Stützel und Tobias Blum nominiert, bei den Männern, bei den Frauen waren es 4 Athletinnen. Und ja, dann habe ich das eben mal direkt bei den entsprechenden Stellen beim DLV platziert, aber auch natürlich über meinen Athletenmanager das nochmal dort platzieren lassen, beziehungsweise auch angefragt, was sie denn von mir gerne hätten. Also an Leistungsnachweis war mir schon klar, wird irgendwas sicherlich nötig sein. Ich habe einen längeren Wettkampf schon absolviert, schon vor einigen Wochen. Das war ja der Stundenlauf in Kristiansand in Norwegen. Das ist natürlich jetzt kein Halbmarathon, aber ich sag mal ein Halbmarathon-adäquater Wettkampf, wenn man da dann 19.908 Meter rennt. Und ja, mein Stand der Dinge war bis vor kurzem, weil ich ja auch dieses Trainingslager planen musste, dass es diesen Wettkampf in Frankfurt geben wird. Und das ist ja auch grundsätzlich eine gute Sache. Möchte ich ja auch nochmal Props an Herrn an Jo Schindler geben von den Frankfurtern, sowas überhaupt zu machen. Daran haben die sicherlich nichts verdient. Das ist ja erstmal eine sehr coole Option für uns Profis gewesen, da wieder einen Wettkampf zu laufen. Aber nachdem mir kommuniziert wurde, der 10-Kilometer-Lauf am 26.09. in Berlin, das wird so das Rennen sein, wo nochmal die Fitness überprüft wird und danach wird nominiert, habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich aber hier diese 4 Wochen irgendwo ja einplanen und dann bin ich pünktlich dafür wieder in Berlin zurück und habe dann, dank dir eigentlich, muss man ja sagen, ich bin nicht so aktiv auf der Leichtathletik.de-Seite und es war ja da auch ein bisschen in den Flash-News versteckt, erst sehr kurz vorher erfahren, als ich schon hier war, dass dieser Wettkampf nun plötzlich Nominierungsvoraussetzung sein würde. Und ich glaube, das war 9 oder 10 Tage vor dem Wettkampf, also richtig professionell im Vorfeld kommuniziert, muss man sagen, an die entsprechenden Athletenkreise. Das war wieder mal ganz groß. Ironie, Klammer auf und Klammer zu. Und dann habe ich mir auch überlegt, mache ich das jetzt? Also breche ich jetzt hier das Trainingslager ab oder fliege zwischendurch von Turin dahin und dann wieder zurück? Aber dann wären hier auch einige wichtige Einheiten tatsächlich zu kurz gekommen. Und selbst dann habe ich noch über meinen Athletenmanager nochmal Kontakt aufnehmen lassen. Und selbst dann hieß es noch, nee, nominiert wird erst nach dem 10er. Deswegen kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass ich einigermaßen überrascht war, dass ich dann doch im Internet gelesen habe, dass die Auswahl der Athletinnen und Athleten nun feststeht. Direkt nach dem Rennen, wenige Stunden danach. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Habe ich nicht verstanden. Also muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Und damit möchte ich auch gleich noch nachschieben. Ich freue mich für die Jungs und Mädels, die nominiert wurden. Das sind alles gute Leute. Und die werden sicherlich auch in Polen einen guten Job machen. Was ich hier ein bisschen bemängele, ist wie so oft dieses intransparente Wischi-Waschi-Zeug, was also von professionellen Gesichtspunkten im wie soll ich sagen, Leistungssportbetrieb, also das ist da ganz, ganz weit weg und hat einfach einen sehr komischen Beigeschmack, das muss man einfach mal sagen. Und was dann vielleicht dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, das ist wirklich das, dass offensichtlich im Nachgang zu diesem Rennen, ich habe extra selber nochmal die Nominierungsrichtlinie des Deutschen Leichtathletikverbandes gecheckt auf der Internetseite und da stand wohl seit Dezember 2019, dass es 6 Startplätze gibt pro Team und pro Geschlecht. Und da wurden dann schon Athleten nominiert, bei den Damen eben noch 2 weitere Athletinnen, dass es 6 wären, bis man dann ein paar Stunden später festgestellt hat, dass laut Weltverbandsreglement offensichtlich nur 5 Athleten und Athletinnen nominiert werden können. Und dann wurde wieder eine Athletin entnominiert. Also das ist halt wirklich, das ist so hanebüchen, dass sich selbst Journalisten, mit denen ich heute darüber gesprochen habe, wie auch andere, wie sage ich das jetzt, Sportler und Trainer anderer Nationen, mit denen ich hier zu tun habe, das schon ein bisschen, also erschrocken sind, wie scheinbar beim Deutschen Leichtathletikverband gearbeitet wird. Für mich war es jetzt nicht ganz so überraschend, weil ich habe da schon keinen hohen Standard einfach mehr gesetzt, aber man lernt eben doch nie aus. Also ja, ich sag mal, der einzige Job von manchen Leuten ist ja offensichtlich, sich um diese sportlichen Belange da zu kümmern. Und wenn man das dann schon nicht hinbekommt, dann musste man da wahrscheinlich schon ein bisschen auch die Daseinsberechtigungsfrage dieser Positionen zumindest stellen. Weil in der freien Wirtschaft wären da vielleicht manche Leute schon ohne Job.
Ja, das ist für uns als Journalisten natürlich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Logischerweise fallen mir auch eine Menge Dinge auf, die jetzt vielleicht nicht so ganz konsistent sind. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich noch keine offizielle Pressemitteilung über die Nominierung gesehen. Also deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob das, was wie eine Ankündigung der Nominierung rüberkam, nicht ein redaktioneller Beitrag auf leichtathletik.de war und vielleicht noch gar nicht die offizielle Nominierung, die tatsächlich nach dem 10.000 Meter Lauf erfolgen soll. Wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, müssen auch die zuvor Nominierten noch einen Leistungsnachweis bringen, weil nicht alle jetzt in den letzten Wochen einen längeren Wettkampf gemacht haben, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber aufgrund der besonderen Situation sind ja die Läufe teilweise seit Februar, als die relevanten Zeiten da in den Listen drin, und da weiß man natürlich dann nicht, was ist jetzt hier eigentlich Tango gewesen, auf welchem Leistungsniveau befinden sich da die Ladies and Gentlemen. Und dann muss man vielleicht nochmal einen Blick werfen, ob nicht nach dem 10.000er nochmal eine Anpassung stattfindet. Also deshalb warten wir vielleicht nochmal die offizielle Nominierung dann entsprechend ab. Aber ich habe es doch jetzt richtig verstanden, dass du nicht nur zum Staffellauf nach Berlin fährst, sondern dass du den 10.000er da vorher auch noch bestreitest, oder?
Sorry, ich musste jetzt kurz lachen, weil das ist tatsächlich auch ein interessantes Thema. Ich werde immer auf den Staffellauf angesprochen. Also ist ja auch cool. Ich meine, der Staffellauf ist ja auch super. Aber eigentlich ist ja der Plan gewesen, von vornherein diesen 10er zu laufen. Das mit dem Staffellauf ist jetzt sehr, sehr viel später überhaupt erst Thema geworden, beziehungsweise andersrum gesagt, der 10er war mal in der ursprünglichen Konzeption für den Sonntag vorgesehen, und da war dann eine Frage, Anfrage vom SCC vorhanden, ob ich vielleicht lieber diesen Staffellauf machen möchte, und da habe ich dann gesagt, als Sportler möchte ich lieber den 10-Kilometer-Lauf machen, weil es ja doch einfach für uns eine, wie soll ich sagen, es ist A, mal eine Wettkampfsituation wieder, von denen wir aktuell nicht so viel haben, und B, natürlich auch eine, ja, messbare Größe, einfach mal ein Fitnesstest wieder, ne? Und deswegen habe ich ja erstmal abgelehnt und gesagt, nee, sorry, also die Idee grundsätzlich mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für Laufsport, auch im Fernsehen, das ist ja alles mal nicht schlecht und alles ganz cool, aber also wenn das eine terminliche Überschneidung ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann den 10er. Und dann wurde irgendwie der 10er auf den Samstag verlegt, und dann kam vor 2 Wochen nochmal die Anfrage quasi, ob ich dann nicht mehr überlegen möchte, ja, das irgendwie als intensives Trainingswochenende, wenn man so will, zu nutzen, um am Sonntag auch an diesem Staffel-Event teilzunehmen. Das mache ich natürlich gerne, aber der Fokus liegt definitiv aus sportlichen Gesichtspunkten für mich zunächst mal auf dem Samstag, und dann bin ich gespannt, wie ich mich am Sonntag da noch fühlen werde, mit dem 10er in den Beinen sozusagen noch die ein oder andere Runde dann um die Siegessäule drehen zu dürfen, im Verbund mit 3 weiteren Athleten, die jetzt feststehen, nämlich, ich glaube, haben wir letzte Woche schon gesagt, mit Richard Ringer, Florian Ort und Johannes Motschmann. Auch wenn ich da zum Modus des Events immer noch nicht so viel mehr weiß. Also wir werden uns natürlich irgendwie abwechseln, aber ich weiß jetzt nicht genau, wer wie lange da immer laufen wird. Und ich sehe das ganz ehrlich eher, also ich sehe das eher als Werbung für Laufsport, was ja dankenswerterweise auch im Fernsehen übertragen wird, sodass Leute dann vielleicht da ja auch mal wieder ein paar Laufbilder, Fernsehbilder bekommen. Gleichzeitig findet ja auch diese 20139 Challenge statt, an der jeder per App teilnehmen kann, wo er selber mal gucken kann, wie weit komme ich denn in dieser Zeit, in der Eliud Kipchoge eben den Weltrekord gelaufen ist. Aber es ist sehr witzig, und deswegen musste ich am Anfang kurz schmunzeln. Es ist immer die Frage ist immer, ja, zum Staffelwochenende in Berlin. Aber eigentlich war ja der Grund der 10er, weswegen ich da wusste, dass ich auf jeden Fall in Berlin sein werde. So oder so Ja, bin ich gespannt. Weißt du denn inzwischen, ob du dort in Berlin sein wirst, Ralf? Also ich meine, ist ja jetzt nicht so unüblich, dass du in Berlin schon häufiger mal Laufsportveranstaltungen übertragen hast. Also ich weiß, es wird dem RBB übertragen. Was ich nicht weiß, ist, wer wird das denn machen?
Nee, ich weiß es tatsächlich auch selber noch nicht. Bis jetzt gab es noch keine Anfrage. Ich habe aber auch noch nicht gehört, in welcher Form das übertragen wird. Also ob das jetzt wirklich eine Hardcore in Anführungen und Abführungen Wettkampfberichterstattung wird oder ob das eher als eine Event-Geschichte dann vom RBB regional besetzt wird und eben auch in Verbindung mit entsprechenden App-Schalten oder Selbstversuchen oder solchen Geschichten, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber das kann ja durchaus noch kommen. Ich habe aber, glaube ich, schon auch eine Verabredung mit einem Fußballspiel, wenn ich das richtig weiß, aber am Samstag. Also das heißt, ich könnte den 10.000er nicht sehen, den ich natürlich auch ganz gerne sehen würde, ist ja klar. Ja, wo wir schon bei Start- und Laufgelegenheiten sind, also das kristallisiert sich ja doch hin und wieder mal raus, dass es dann gemachte Rennen für eine kleine Schar von Profis, so wie am vergangenen Wochenende in Frankfurt, geben wird und kann. Aber es gibt auch wieder den ein oder anderen, na sagen wir mal, allgemeinen Lauf, der tatsächlich jetzt wieder stattfinden kann. Ja, am vergangenen Wochenende hat nämlich die Hauptveranstaltung des Lauftreffs SV Weitersburg, das ist so grob in der Nähe von Koblenz, stattgefunden. Und da hat ein Athlet, den ich in den letzten Wochen trainingsmäßig ein bisschen betreut habe, auch übrigens aufgrund einer Zuschrift hier in unserem Podcast als Reaktion auf unsere kleine Veranstaltung, hat da teilgenommen und ist der Halbmarathon gelaufen. Das heißt ja dann immer so schön Panoramastrecke. Ja, das heißt, man weiß, es sind eine Menge Höhenmeter dabei.
Davon kann man direkt ausgehen, wenn man das liest.
Ja, so war es dann auch. Also deutlich über 500 Höhenmeter.
Boah.
Ja, und der ist da Vierter geworden, war gar nicht so zufrieden mit sich, aber ich würde sagen, hast du gut gemacht, Thomas.
Absolut.
Auch wenn die zweite Hälfte deutlich langsamer war, als er sich das vorgenommen hatte und er deshalb vielleicht das Podium verpasst hat, aber man muss ja auch nach so einer langen Zeit ohne Wettkampf erstmal wieder reinkommen, hat er jedenfalls geschafft, aber auch danke und herzlichen Glückwunsch an den Laufveranstalter, weil so einfach ist das ja auch nicht. Entsprechende Konzepte. Wir haben über die großen Marathonläufer und die Versuche und die dann folgenden Absagen gesprochen. Aber es finden ja jetzt doch wieder ein paar Sachen statt, auch in Hamburg, Philipp, oder?
Ja, richtig. Hamburg bin ich natürlich immer relativ gut informiert, da ich ja auch für das Laufteam des Haspa-Marathon Hamburgs starte. Und die richten ja bei weitem nicht nur den Marathon aus, sondern unter anderem auch im Oktober den Köhlbrandbrückenlauf. Und das wird tatsächlich, damit habe ich nicht mehr gerechnet nach den ganzen Absagen und nach dem Konzept für den Marathon im September und so weiter. Da habe ich schon eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Thema schon abgeschlossen gehabt. Aber zu meiner großen Überraschung ist der Köhlbrandbrückenlauf nun offiziell genehmigt worden. Natürlich, ja, wer hätte es gedacht, nicht in dem Format, wie er sonst stattfinden wird, sondern es wird ein Wellenstart sein mit, ich glaube, in Summe dürfen 1600 Leute starten und es wird ein Wellenstart sein, dass jede Stunde 200 Leute starten dürfen, was ja trotzdem mal besser ist als nichts. Und es ist nicht, wie wir in der letzten Folge schon oft drüber gesprochen haben, Elite only, sondern es ist für jeden, und das ist ja das Coole eigentlich, in meinen Augen, zumindest gibt es ja aktuell wirklich nicht allzu viele große Veranstaltungen, wo jeder teilnehmen darf. Es gibt allerdings ein Manko, und zwar war die Veranstaltung schon vor Monaten ausgebucht und der Veranstalter hat jetzt das Problem, also er darf natürlich durchführen, was natürlich alle Beteiligten sehr, sehr freut, aber das Problem, dass leider natürlich das Teilnehmerfeld reduziert werden muss. Das heißt, sie sind ja, glaube ich, gerade am Abfragen, wer vielleicht seinen Startplatz auf nächstes Jahr schieben möchte, wer sich aufgrund der Situation vielleicht einfach nicht so wohlfühlt oder schon andere Pläne hatte, weil er selber nicht mehr damit gerechnet hat. Sie müssen, glaube ich, ungefähr das Starterfeld tatsächlich halbieren, weil, ja, irgendwie muss man halt auf die 1600 Teilnehmer kommen. Ich bin da auch nicht ganz auf dem Laufenden, wie das schon soweit vonstatten geht. Ich sehe es aber immer mal als gute Geschichte, dass mal wieder was stattfinden kann. Und ich werde auch da sein und nehme das natürlich gerne als weiteren Trainingslauf mal mit. Auch eine gute Gelegenheit, endlich mal wieder in Hamburg zu sein. Da wäre ich gerne dieses Jahr öfter gewesen für diverse Laufveranstaltungen, was natürlich nicht so funktioniert hat. Umso mehr freue ich mich drauf, dass das dann der Fall sein wird im Oktober. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher. Was ist das denn für ein Wochenende? Es ist das erste Oktoberwochenende. Ist das der zweite oder dritte müsste das sein? Es ist der 3. Oktober Und ja, bin schon gespannt, ob man da dann auch vielleicht mal so ein bisschen, ich sag mal, normales Feeling wieder aufnehmen kann. Klar, an der Kölbrandbrücke werden jetzt nicht sehr viele Zuschauer stehen, logischerweise. Das wird schon alleine deshalb nicht gehen. Aber ich meine einfach dieses Wettkampffeeling. Mal nicht nur sowas wie 30 Leute in einer Startlinie, sondern in der 200er-Welle. Also es hat ja schon ein bisschen mehr Volkslaufcharakter zumindest wieder. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das hat mir wirklich ein bisschen gefehlt.
Ja, ist ja klar, hat ja vielen Leuten gefehlt. Bei mir in der Region hier finden auch zwei Veranstaltungen statt, die es gewagt hatten, über Restplätze noch zu diskutieren und dann die Online-Anmeldung kurz aufgemacht haben. Und dann hat es 21/22 gemacht und dann ist das System zusammengebrochen oder die Plätze waren weg. Also das ist natürlich dann halt auch der Wahnsinn. Auf der einen Seite findet am kommenden Wochenende in Ratingen eine klassische Veranstaltung der regionalen Triathlon-Szene statt. Mhm. Die hatten natürlich auch lange das Damoklesschwert des Absagenmüssens über sich schweben, aber die haben jetzt auch ein Konzept durchgebracht, mit dem sie da unterwegs sein dürfen. Und die haben halt auch ganz kurz versucht, Restplätze zu versteigern, aber das war eine schwierige Veranstaltung. Ja, und wo wir schon bei Volksläufen sind, eine der traditionellen Laufveranstaltungen hier bei mir in der Region, aber das ist eher bei mir halb durch den Garten, beim Königsforstmarathon. Die haben ein richtig großes Portfolio. Die fangen nämlich bei 5 Kilometer schon an. 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und der findet auch statt. Laufveranstaltung vom TV Refrat. Da waren ja im letzten Jahr die deutschen 10.000 Meter Meisterschaften auf der Straße. Oder war es vorletztes Jahr? Ich glaube, so war es schon
vorletztes Jahr. Es war, glaube ich, vorletztes Jahr, ja. Mhm.
Ja. Jedenfalls auch eine Hardcore-Lauf-Community. Und die hatten auch noch ein paar Restplätze am letzten Montag, aber das hat noch nicht mal bis 22 gedauert, das Zählen, da waren die auch weg. Also leider auch ausgebucht, aber das ist eine Veranstaltung, da kann ich praktisch von meinem Vorgarten aus den Läufern die Gels zuwerfen.
Machst einen Verpflegungspunkt.
Durch meinen Lauf. Ja, so eine Quatsch, wie heißen die noch? Stimmungsnester.
Ja, genau.
Ich bin ein Stimmungsnester. Ja, also tatsächlich geht das mitten durch unser Laufrevier hier, durch den Königsforst im östlichen Teil von Köln. Ja, eine ganz schöne Veranstaltung, gut organisiert. Fast alles auf Waldwegen, aber gute Schotterwaldwege. Also jetzt nichts, um eine Bestzeit zu laufen, dann geht auch da ein bisschen hoch und runter. Aber es ist sehr schön, da im Wald, da kann man toll laufen. Ich würde es jetzt, sagen wir mal, als Waldmarathon kennzeichnen, noch nicht als Panoramamarathon, so viele Höhenmeter sind da nicht unterwegs. Aber das ist schon ganz cool, wenn so die ein oder andere Veranstaltung wieder stattfindet. Ja, ich hatte übrigens am letzten Wochenende in Berlin, das ist wahrscheinlich dieses besondere Berlin- und Laufen-Feeling, ja, ich hatte mal wieder einen richtig schönen Lauf.
Im Tiergarten, ja, habe ich gesehen, oder?
Ja, im Tiergarten. Ich bin jetzt eine Weile nicht gelaufen, weil ich ja ein bisschen die Probleme da mit der Achillessehne hatte. Hab das aber fein therapiert. Gruß an meine Physiotherapeuten, die mich da toll behandelt und beraten haben. Und hab dann tatsächlich, ja, wie ich es ja angekündigt habe, dein Video nochmal angeschaut, von wegen durchziehen, also durchdrücken, richtig nach vorne und so weiter, und bin dann so tatsächlich gelaufen. Man läuft da natürlich ein Stückchen schneller als normalerweise, weil wenn man nur so rumtrippelt,
geht fast nicht anders,
vernachlässigt man, ja, dann vernachlässigt man ja oft das Abdrücken nach vorne ein bisschen. Und ich bin dann tatsächlich in so einen kleinen Flow reingekommen. Es waren zwar nur 8 Kilometer, aber es spielt ja keine Rolle, wenn du lange nicht gelaufen bist und dann 8 Kilometer so richtig mit Lust bei einem ganz klaren blauen Himmel, so kurz vor dem Sonnenuntergang, durch den Tiergarten, dann bin ich halt tatsächlich an der Siegessäule dann auch auf die Straße, also auf den Bürgersteig und auf den Radweg da gewechselt. Und bin da lang gelaufen, hatte so einen Hauch von, ach, morgen könnte ja eigentlich nicht Istaf, sondern könnte ja eigentlich
Berlin-Marathon. Der Marathon, ah, sein. Das wäre cool.
Ja, also zumindest so von der Optik, aber auch vom wie soll man sagen, von der Vibration, ja, dass wieder irgendwie sowas stattfindet. Und da sind natürlich, wie immer im Tiergarten, natürlich auch eine Menge anderer Läufer gewesen. Ich bin auch überholt worden, aber dann habe ich zum Glück festgestellt, dass der Intervalle gelaufen ist. Also der hat mich nicht einfach so schnell überholt. Also es war mal wieder so ein richtig geiles Lauferlebnis. Ne? Und da habe ich dann halt auch nachher dann geguckt, ach, was hast du eigentlich für einen Puls gehabt? Und ich war relativ hoch im Puls und hatte das beim Laufen überhaupt nicht das Gefühl. Mhm. Ja, also da ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich irgendwie einen hohen Puls hätte. Ja? Also sagen wir mal so, wenn ich auf dem Rad bin, habe ich so einen Durchschnittspuls, wenn ich normal fahre, um die 120. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ja. Aber das ist halt eben auch eine ganz andere Belastung, als wenn du läufst. Ja? Und beim Laufen habe ich in der Regel etwas so über 140. Das ist für mich schon relativ viel. Und ich hatte jetzt, glaube ich, einen Durchschnitt von 147. Da bin ich normalerweise schon echt im Eimer. Aber es ist mir total leicht gefallen. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Also von daher, das wollten wir noch kurz ansprechen. Die Steuerung über Puls, die täuscht dann einen halt manchmal ganz irre, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen können, die den Puls beeinflussen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat halt heute natürlich in unserer, wie soll ich sagen, technologieaffinen Zeit natürlich diverse Möglichkeiten, verschiedenste Parameter zu tracken. Beim Radfahren natürlich sowieso, logischerweise Watt ist da ja schon lange ein Thema, kommt jetzt ja langsam immer mehr auch ins Laufen, gibt ja schon die ersten Uhren, bei mir zum Beispiel von Polar, die Vantage, die auch Watt messen kann. Es gibt auch noch externe so Fußpods, ich glaube von, wie heißt der US-Hersteller, ich glaube Stride, wo du dann quasi Stride, genau ja. Mitmessen kannst, belastest du deine Beine, also beide Beine gleichzeitig und wie viel Watt und wie verändert sich das. Und klar, klassischerweise gibt es natürlich auch die Pulsmessung, über die man natürlich das Training auch steuern kann. Zu der Frage, die uns da erreicht hat von einem unserer Zuhörer, ich bin tatsächlich keiner, der jetzt seine Trainingssteuerung nach Puls ausrichtet, sage ich jetzt mal. Also in der Regel, wenn wir was getestet haben in der Vergangenheit, dann hat das immer als Leistungsdiagnostik stattgefunden, wo du halt irgendwie deine Atemgase misst, sprich und Laktatmessungen machst bei verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen und dann natürlich diese Ergebnisse sozusagen auf dein Training anwendest, um dann halt gewisse Bereiche abzustecken, was ist jetzt aerob, was ist vielleicht Schwellenbereich, was wird dann schon anaerob und da orientieren wir uns dran. Natürlich, klar, muss man dann immer ein bisschen in Betracht ziehen, oder läufst du jetzt hügelig, dann ist das logischerweise natürlich anders. Ist das, wie sind die äußeren Wetterbedingungen? Ist es natürlich sehr heiß? Ist es natürlich vielleicht sehr windig? Dann beeinflusst das natürlich logischerweise deine Laufgeschwindigkeit. Insofern könnte man sagen, Puls ist dann da vielleicht eher der Gradmesser, an dem man trotz aller Umstände ja irgendwo so seinen Belastungsgrad messen kann. Ist aber zumindest auch bei mir, zumindest in den, sag ich jetzt mal, Leistungssportkreisen, in denen ich mich da bewege, eher unüblich, dass man da zu sehr drauf schaut. Ich habe schon natürlich immer meine Pulsuhr um, für die Leute, die das jetzt wirklich technisch interessiert, das ist die Polar Vantage V, die ich da nutze. Kann man natürlich mit Brustgurt nutzen, kann man aber auch mit der Handgelenksmessung nutzen. Ich messe das schon immer mit im Training, aber eher, weil ich dann immer, wie soll ich sagen, wenn ich mein Training protokolliere im Nachgang, dann gucke ich natürlich immer, okay, heute bist du so und so gelaufen, also auch bei den jetzt eher normalen Laufgeschichten und gucke spaßeshalber natürlich schon immer drauf, was da für Pulswerte so sind. Weil ich sag mal so, wenn du das Gefühl hast, oder das ist so meine Erfahrung, du übertreibst es und trainierst dich gerade in den Keller, dann kann ich das schon an meinen Pulswerten peu à peu erkennen. Genauso wie wenn zum Beispiel irgendein Infekt ankommt oder sowas, dann wenn da irgendein komplett stranger Ausschlag ist, dann weißt du auch, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Wo es für mich aber vor allem wertvoll ist, das ist genau für das, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Also wenn ich in der Höhe trainiere, dann muss man natürlich sagen, hier oben laufen ist ja sehr, sehr anders als bei mir zu Hause in Regensburg, weil A, weniger Sauerstoff in der Luft, B, sehr viel profilierter und dementsprechend sind natürlich die reinen Laufgeschwindigkeiten bei den Dauerläufen natürlich was komplett anderes, auch in einem ruhigen Bereich. Also ich meine, 4-Minuten-Schnitt hier oben ist eine komplett andere Baustelle als 4-Minuten-Schnitt bei mir irgendwie gechillt an der Donau. Und da hilft es natürlich schon zu wissen, okay, normalerweise laufe ich jetzt zum Beispiel 3,30 in dieser Pulsregion, 3,40 in dieser Pulsregion oder sagen wir mal 4 Minuten eher in dieser Pulsregion, um einfach für hier oben Vergleichswerte zu haben und sich daran orientieren zu können. Das gilt natürlich dann genauso für Kenia oder für andere Orte, wo man eben in der Höhe und unter widrigen Bedingungen trainiert. Und da ist es für mich auf jeden Fall hilfreich. Für die Leute, die das sonst interessiert und da irgendwie Insights wollen, wenn ich jetzt bei mir unten in Regensburg an der Donau laufe, gut trainiert bin und in der Marathonvorbereitung bin, dann ist ein 4er-Schnitt bei mir normalerweise so um die plus minus 130 Durchschnittspuls. Und das ist natürlich hier oben schon deutlich anders. Das ist auf jeden Fall ganz klar.
Ja, Trimming 130, so stelle ich mir auch dein Training vor, ne? Dass du so ein bisschen so Trimtrap-mäßig mit 130er Puls durch die Gegend
läufst. Immer ganz entspannt.
I love it, ja. Was natürlich auch sehr spannend sein kann, das hast du schon gesagt, ist, dass man merkt, okay, jetzt ist zu viel. Ja? Also wenn zum Beispiel Leute irgendwo in einem Laufcamp sind oder in einem Trainingslager oder eben in der Höhe, wie du das hast, dann ist ja der Ruhepuls morgens ein guter Indikator, um zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich. Ja. Ja? Weil wenn der deutlich abgeht, also nach oben geht, dann weiß man, okay, das ist zu viel jetzt. Ja? Da bewegt man sich dann auf Übertraining zu oder auf eine entsprechende Erkrankung oder einen Infekt. Da gibt es inzwischen ja auch sehr gute Ringe, die man permanent trägt, also wie ein Ring am Finger eben, die nicht nur den Herzschlag messen, sondern eben auch die Körpertemperatur. Mhm. Und die sind relativ sensibel und zeigen sehr gut schon im Vorhinein, wenn sowas wie eine Überlastung oder ein Infekt im Anflug sind, aber eben auch, ja, das wird dann so in Readiness bemessen, das ist dann halt so ein Mittelwert, der daraus errechnet wird, wie hart man sich halt belastet hat und ob man schon wieder in einem ausgeruhten Zustand ist, Klammer auf, wo man dann vielleicht schon wieder eine intensive Einheit folgen lassen kann oder eben noch nicht in einem ausgeruhten Zustand ist, wo man dann im Zweifel nochmal eine relaxte Einheit reinlegen muss. Also das sind so Wege, die da gegangen werden, ja eben auch die Anwendung von Wattmessungen auf den Laufbereich eben, die sicher exakter sind als eine Pulsmessung, weil Pulsmessung schon, wenn ich 2 Tage schlecht geschlafen habe, habe ich einen höheren Grundpuls. Wenn ich nicht mich gut hydriert habe, zu wenig getrunken habe oder nur Kaffee und Tee getrunken habe, habe ich einen höheren Grundpuls. Ja, Temperatur haben wir auch schon gesagt, schon ein paar Mal, wenn es draußen warm ist, wenn es schwül ist, habe ich einen deutlich erhöhten Grundpuls. Also da fällt es dann schwer, wenn man das nicht in Betracht zieht, wirklich konsequent anhand von Pulsschlag das Training zu gestalten.
Absolut. Mir fällt gerade ein, weil du von diesem Ring gesprochen hast, der wurde mir auch auf Instagram in der Werbung vorgeschlagen, aber ich habe leider vergessen, wie der Hersteller heißt. Das ist mir auch aufgefallen. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen, was sonst so ein Trend war vor einigen Jahren noch. Das waren diese, wie hießen diese Bänder? Das waren sowieso Armbänder noch zu der Zeit damals. So. Ja, die haben dann, glaube ich, auch deine Schritte am Tag gezählt und sowas und dann natürlich auch deinen Puls gemessen. Aber wie gesagt, sowas mit dem Puls, mit dem Ring, das ist schon was auf jeden Fall spannend sein kann. Unbezahlte Werbung, sage ich jetzt mal hier. Ich kenne nicht mal mehr gerade den Hersteller, aber mir fällt jetzt gerade ein, dass mir das auch ein paar Tage lang als Werbung vorgeschlagen wurde und ich das auch einigermaßen spannend fand. Und natürlich das mit der Wattmessung, ja, das wird, glaube ich, immer mehr kommen. Ich meine auch, das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber ich habe neulich auf einer der Instagram-Seiten, in denen es um diese Prototypen geht, da gibt es inzwischen schon ganze Seiten, wo es um Schuhprototypen geht, also sprich meistens Wettkampfschuhe, gab es ein Foto von einem neuen Schuh, den Eliud Kipchoge getragen hat, und ich glaube, dass ich da an der Schnürung auch so Fußpods gesehen habe. Es würde mich schwer täuschen überraschen, wenn das nicht vielleicht auch diese Stride-Sensoren waren. Das ist wirklich was mich auch interessiert, das mal zu testen, beziehungsweise zu schauen, auch wie symmetrisch trittst du auf, wie verändert sich das logischerweise, wenn du einen Berg hochrennst mit der Wattmessung beim Laufen. Das könnte, glaube ich, wirklich auf jeden Fall noch spannende zusätzliche Insights geben.
Ja, zum Beispiel, wenn du das Leistungsprotokoll auf deiner Polar Vantage, da gibt es ja den entsprechenden Bereich für die Wattmessung, da kannst du genau erkennen, wenn du angefangen hast, schneller zu rennen oder einen Berg hoch zu rennen, wie sich dann da die Belastung einfach deutlich verändert, ja, weil das ja eben genau das Problem ist, wenn ich ein Tempo vorgebe oder einen Herzschlagbereich vorgebe. Wenn ich dann eben, wie du gesagt hast, profiliertes Gelände habe oder eben Wind habe, dann geht das ja schon nicht mehr auf, ja, weil das dann einfach zu stark da diese Parameter beeinflusst. Aber das lässt sich dann natürlich über so eine Watt-Geschichte relativ gut steuern. Aber das muss dann natürlich auch in der Anzeige wiederfindbar sein und nicht erst nachher in der Analyse.
Richtig.
Also, dass ich in der Anzeige eben auch eine entsprechende Lenkung habe, dass man sieht, okay, das ist jetzt noch im grünen Bereich und das ist jetzt nicht orange oder roter Bereich, so wie das ja oft in den Herzschlagparametern angezeigt wird. Also da passiert natürlich eine Menge Und da wird es sicher auch in den nächsten Jahren noch eine deutliche Weiterentwicklung geben. Ich kenne ein paar Triathleten, die diese Ringe benutzen, die damit sehr zufrieden sind, weil das eben doch relativ detaillierte Angaben macht, weil du das permanent an dir trägst und eben auch die Körpertemperatur mitgemessen wird, was ja eben auch ein Indikator ist, wenn gerade so Infektionsgeschichten anfliegen, weil dann schon ein, zwei Tage vorher die Körpertemperatur leicht hochgeht und diese Veränderungen da gleich halt als Ausschläge mitgenommen werden. Aber wo du eben bei Schuhen warst, aus der Kategorie denkwürdige Anfragen, hast du in der Hinsicht auch eine Anfrage bekommen, oder?
Ach ja, oh Gott, ich habe es schon wieder vergessen, verdrängt, nee, Spaß beiseite. Wir haben eine Hörerzuschrift auch bekommen, da können wir heute mal nochmal in den Ordner reinschauen. Die ist alles schon ein bisschen älter, also nicht wundern, ihr dürft uns immer gerne weiter fragen und alles schreiben. Wir merken uns das auch, wir greifen die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer in der nächsten Folge direkt auf, aber es gab mal tatsächlich noch eine Frage zum Thema Schuhpflege. Und zwar, wie man diese möglichst lange erhalten kann. Inwiefern es schädlich ist, einen gebundenen Schuh immer gebunden auszuziehen, also über die Ferse quasi einfach so abzustreifen, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner oder ich bin da einfach noch sehr oldschool unterwegs. Also ich ziehe meine Schuhe an, dann binde ich die und wenn ich fertig bin, mache ich die wieder auf und ziehe sie einfach aus. Also vielleicht bin ich da aber auch einfach, ich weiß nicht, also deswegen halten die auch bei mir ganz normal. Also da wird jetzt an der Ferse auch nichts kaputt, aber ja, ich... Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ganz, ganz normal unterwegs.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was normal ist. Ich ziehe die auch geschnürt über die Hacke aus.
Ey, ernsthaft, Ralf, was
ist
los?
Das ist keine gute Idee, weil logischerweise die Fersenkappe dann irgendwann leidet. Das ist so. Ja, aber was das Schnüren angeht, ja, da habe ich natürlich schon noch ein paar Anmerkungen. Ich weiß nicht, was alle Hersteller, die ich so jetzt gängig auf dem Schirm habe, was die halt reitet, dass im Prinzip nur Schnürsenkel hergestellt werden, die mindestens einen Doppelknoten brauchen, damit sie zubleiben.
Ja, ja, ja.
Ja, also dieses Thema, ich verstehe es halt
aber ohne nicht, Doppelknoten läuft man einfach auch nicht, Ralf. Also das ist ja auch schon mal eigentlich ungeschriebenes Gesetz.
Ja, das mag ja sein, aber ich verstehe halt die Zusammensetzung dieser Fasern nicht.
Ja, das stimmt.
Welche Kunstfasern.
Das stimmt, ja.
Ja, die auf jeden Fall so gestaltet sind, dass sie besonders gut aufgehen.
Ja, ja, ja.
Ja, also ich verstehe es halt einfach nicht. Ja, deshalb im Triathlon-Bereich, in dem ich ja lauftechnisch eher zu Hause bin als jetzt im klassischen Laufbereich, gibt es ja schnell Öffner und Schließer für Schnürsenkel oder eben sogar welche, die halt ein eigenes Gummizugsystem in sich drin haben.
Stimmt.
Ja, die machst du nur einmal zu und hast dann halt nur so einen Druckknopf, den du hin und her bewegst und dann kannst du halt leicht aus dem Schuh rauskommen. Das sind ja alles Systeme, die sehr gut funktionieren. Oder eben auch so ein Spannsystem. Bei New Balance hatten wir dieses Spannsystem, das halt über einen Drehknopf, das stammt eigentlich von Radschuhen, stammt und die damit auch ganz gute Erfolge gemacht haben. Das ist halt dann als Gesamtsystem vielleicht ein bisschen schwerer, als wenn man jetzt irgendwelche andere Lösungen hätte. Aber ich glaube, dass da halt auch noch eine Menge Potenzial ist. Ja, auch Klettverschlüsse kann man sicher nochmal drüber diskutieren. Auch die sind ja, was jetzt ökonomische Verschlüsse bei Radschuhen angeht, sehr verbreitet. Das ist ja auch denkbar bei Laufschuhen. Aber es ist immer noch der klassische Schnürsenkel. Ja, klar, doppelt verknotet hilft besser. Altes Sprichwort, logisch.
Also vor einem Marathon,
halt einfach nicht.
Vor einem Marathon drei, vier Knoten Standard. Das Schlimmste, was einem passieren könnte, glaube ich, nachdem du da monatelang drauf trainiert hast, ist, dass dein verdammter Schuh aufgeht. Und wenn man mich von mir aus diesem Schuh rausschneiden muss, wenn ich die Ziellinie überquert habe, das wäre alles in Ordnung. Aber Chip verlieren wäre schon mal No-Go. Und Schuh muss natürlich logischerweise auch zubleiben. Beim Training ist natürlich anders bei mir. Also da reicht ein Doppelknoten. Aber du hast schon recht. Also es gibt natürlich da echt sehr unterschiedliche Konsistenzen der Schnürsenkel. Und es gibt auf jeden Fall auch manche, wo man sich so denkt, weiß nicht, vielleicht ist das für euch in der Produktion irgendwie billiger oder kunststoffiger, ich weiß es nicht, aber ein Schuh, vor allem wenn es ein Wettkampfschuh ist, also der muss halt zu sein, er muss auch zu bleiben, ne? Er sollte jetzt nicht da irgendwie nach drei Schritten schon merken, dass er da irgendwie sich die Schleife wieder löst.
Ja, aber legendär natürlich für mich immer noch Eliud Kipchoge, der dann die Innensohlen nach außen verloren hat. Oder er hat sie eigentlich ganz verloren.
Nein.
Das war ja ein Highlight. Also für uns als Fernsehkommentatoren
unfassbar.
Und Regie ein absolutes Highlight, ja, dass diese Sohlen da an der Seite rausgekommen
sind. Nach 800 Metern.
Geblieben sind, ja. Ja, so, dann wahrscheinlich auch, also irgendwann wird das ja vergessen haben, das Thema, aber irgendwie muss ja zumindest kilometerlang die Idee gewesen sein, halte ich jetzt an und mach die dann neue rein.
Ja.
Und dann weißt du ja sofort, nee, machst du nicht, weil da verlierst du ja locker eine Minute, ja, bis du beide Dinger da aufgemacht hast.
Ich hätte beide rausgezogen, glaube ich.
Drüber.
Gleich am Anfang.
Ja, aber du weißt selber, dass das natürlich das Laufgefühl massiv verändert, wenn du die Dinger rausnimmst. Aber klar, ich meine, so halb drin hängend verändert das Laufgefühl
übrigens auch. Stell dir mal vor, du hast da diese Kante in deinem Schuh. Weißt du, irgendwo hört der dann quasi diese Einlegesohle auf. Das heißt, da hast du ja automatisch eine Druckstelle. Ich will gar nicht wissen, wie dem seine Füße am nächsten Tag ausgesehen haben, nachdem er dann 41,x Kilometer so gerannt ist. Also umso beeindruckender eigentlich die Leistung, die er da abgeliefert hat. Das war auch eine 203 noch was, weil ich war mit ihm logischerweise danach dem Rennen bei der Pressekonferenz und habe das ja auch aus erster Reihe sehr interessiert verfolgt, wie er das erklärt hat. Also der Schuh war natürlich schon getragen, ist klar, der war zwar blütenweiß, aber den hat er natürlich auch im Training schon getragen und da gab es natürlich solche Probleme nicht. Meine Theorie ist eher, dass es halt, wie es manchmal so üblich ist, irgendwie der Manager oder der Ausrüster am Tag vorher ankam und meinte, hey, wir haben hier nochmal einen neuen Colorway oder so, das wäre natürlich cool, wenn der im Fernsehen ist. Und das ist eigentlich ein No-Go, also zumindest nicht am Tag vorher irgendeinen Schuh dann. Weil, also er kann mir nicht erzählen, dass er diesen Schuh schon mal getragen hatte, sonst wäre das ja schon passiert, wenn es nach 800 Metern schon passiert, aber ja, das war abenteuerlich und umso, eigentlich umso beeindruckender, dass man so auch eine 203 laufen kann.
Ja, auf jeden Fall hat es einen Kollegen von mir inspiriert, bei dem dann folgenden Karnevalsbeginn am 11.11. in der Verkleidung Eliud Kipchoge mit heraushängenden Innensohlen zu gehen. Das wird dann gleich im normalen Leben aufgenommen. Ne?
Sensationell. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber das ist natürlich auch auf jeden Fall eine ausgefallene Idee, die bestimmt so kein zweites Mal vorkam, schätze ich mal.
Ja, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum das nicht längst in der Rap-Szene aufgenommen worden ist oder als stylisches Schuhmodell, also keine Ahnung, ja, Eliud Kipchoge Spezial oder so. Ich meine, da sind noch ein paar Optionen, ja, Marketingfirmen bitte anrufen, ja. Gegen eine entsprechende Gebühr kann ich das gerne noch ein bisschen ausfallen.
Also für seinen Hersteller war es mit Sicherheit gut, weil so oft wird wahrscheinlich sonst selten auf die Füße nochmal drauf gefilmt, während so einer 2-Stunden-Übertragung, in so gesehen. Auch schlechte Werbung ist dann unterm Strich irgendwo Werbung. Und ich glaube, dass alle nachfolgenden Modelle bestimmt extra verleimt wurden, gehe ich mal fast davon aus.
Ja, wobei, hast du nicht auch Einlegesohlen, die speziell gestaltet sind? Also ich meine, viele haben ja entsprechende Einlegesohlen, das heißt, du machst die ja dann doch aus und legst deine eigene rein und da fängt es ja schon dann an.
Stimmt.
Das ist dann halt nicht mehr das Gesamtsystem.
Ich tatsächlich nicht. Also habe ich früher gehabt, das stimmt schon. Also ist auch nicht ungewöhnlich. Ich glaube, ganz viele Kollegen oder auch generell allgemein Läuferinnen und Läufer haben natürlich auch speziell angefertigte orthopädische Einlagen und das hatte ich früher auch, weil ich da echt ein paar Probleme mal eine Zeit lang hatte. Aber ich bin dann irgendwann doch zu dem Schluss gekommen, diese Probleme sozusagen, also Probleme im Sinne von schwaches Fußgewölbe, durch Kräftigung anzugehen und bin jetzt schon seit bestimmt, schon lange her, 5, 6, 7, 8 Jahren komplett ohne Einlegesohlen unterwegs, also mit den Standard-Einlegesohlen, die halt in Neutralschuhen drin sind und habe da Gott sei Dank auch keine Probleme mehr. Das geht auf jeden Fall auch, muss man aber natürlich langfristig vorbereiten, am besten mit einem Physiotherapeuten, dass man da eben spezielle Übungen regelmäßig macht, die das Fußgewölbe und die Plantarfaszie am Fuß eben kräftigen.
Ja, dann wollen wir an der Stelle noch einen lieben Gruß an alle unseren speziellen Fans, Freunde und Familienmitglieder, ja, die regelmäßig unseren Podcast hören. Ich habe ja auch von deiner zukünftigen gesehen, dass sie den sozialen Kontakt jetzt über unseren Podcast mit dir hält, damit sie mal weiß, was du so machst den ganzen Tag. Ja, finde ich ja großartig. Geht mir zu Hause ja auch so, aber da kommen ja auch dann viele Anregungen und Bemerkungen, was wir machen lassen oder vertiefen sollen. Also dafür auch vielen Dank. Und ich habe von dir gehört, dass wir auch eine Menge positive Bewertungen hatten bei Apple. Also das freut uns natürlich auch sehr.
Ja, auf jeden Fall. Also das geht ja hier durch die Decke. Also da wird kommentiert und geliked und so weiter. Das ja, macht uns super stolz und freut uns. Und wir möchten an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank sagen für eure treue Gefolgschaft. Gibt ja auch nicht wenige, die tatsächlich seit Folge 1 dabei sind. Das kriegen wir auch immer wieder mitgeteilt und geschrieben. Und dass die Leute sich wirklich jetzt jede Woche auf so eine Folge freuen, das macht uns schon ein kleines bisschen stolz auch. Und ja, wir geben weiter unser Bestes und geben Gas und hoffen, dass es euch weiter auch natürlich Spaß macht zuzuhören. Und ja, ich glaube, für heute ist es das gewesen. Für mich geht's jetzt nochmal raus, Ralf. Ich bin ein bisschen angenockt nach gestern, nach dem schnellen 30er. Habe aber heute Morgen trotzdem schon eine 20 machen dürfen. Und ja, jetzt steht noch ein kurzer Dauerlauf drauf und Bergsprints. Bin mal gespannt, wie sich das anfühlen wird nach gestern. Aber aktuell ist gerade mal noch ein bisschen Sonne draußen. Und diese Gelegenheit, die muss man auf jeden Fall nutzen, weil das kann sich hier in Minuten ändern.
Ja, apropos Berg, ich muss natürlich auch für mein zweites Podcast-Projekt, den Teufelslappen, die Tour de France noch weiter verfolgen. Die sind heute in den Bergen und strampeln da im Hochgebirge rum. Da werde ich mir jetzt noch ein bisschen reinziehen. Und ansonsten, ich überlege noch, ob ich laufen gehe. Heute ist nämlich zwar immer noch wunderbares Wetter, aber nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Mhm. Das heißt, ich könnte noch mal nach diesem Laufgefühl von Berlin suchen gehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, aber da sucht man ja oft dann vergeblich nach, wenn man es einmal hatte. Ich wünsche euch auf jeden Fall an diesem Wochenende ein fantastisches Laufgefühl. Ja, nochmal?
Ja, ich wollte nur sagen, also wie du schon sagtest, das kann man nicht erzwingen, ne? Das passiert einfach mit dem Flow. Das lässt sich nicht vorprogrammieren sozusagen. Wie Berlin, da hast du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das jetzt so wird und dann einfach raus, das Setting stimmt, das Körpergefühl stimmt und dann passiert es einfach. Aber laufen gehen ist ja nie verkehrt, insofern ich bin natürlich voll auf deiner Seite. Heute nochmal rausgehen und wer weiß, wie es sich draußen anfühlen wird.
Die Suche geht weiter. Viel Spaß.
Macht's gut. Ciao, ciao.